Kommissar. Da, sehr gut. Mögen Sie einen blankertschen Kaltstart hinlegen. Danke. Herr Heidmann, Sie haben mich so schön beschenkt. Nochmal vielen Dank.
Sehr gerne. Sehr gerne. Das ist mir.
Verstehen Sie mich so? Ist das laut genug? Gut. So, so besser?
Gut, okay. Ursprünglich sollte ich morgen reden. Jetzt hieß es bis eben, ich solle im Zusammenhang der politischen Korrektheit reden und jetzt stehe ich hier. Aber ich tue jetzt einfach mal so, als wäre das Thema politische Korrektheit ja, Sie müssen das dann halt später einbauen. Links, rechts, liberal, libertär, radikal, konservativ, reaktionär, wer mit wem, wer gegen wen, was mir auf dem Programm noch fehlte, war dann die Frage, und wenn ja, wie viele? Das war so der Fragekosmos dieser Konferenz und es sollte um Abgrenzungen gehen, um Bündnisoptionen und vielleicht auch um die Vermessung liberaler oder neuer konservativer Kurse. Ich habe bislang in dieser Konferenz sehr viel gehört und auch schon sehr viel gelernt und ich möchte mich schon jetzt bei allen Leuten dafür bedanken. Ich finde das alles sehr interessant und erhellend. Und in einem Punkt wurde ich in meiner Haltung bestärkt. Mir ist es völlig egal, wie sich jemand nennt, welches politische Label sich jemand anheftet und für was sich jemand hält oder hielt. Die über viele Jahrzehnte zur politischen Verortung genutzten Begriffe links, rechts, Mitte, und das zeigt sich insbesondere beim Thema der politischen Korrektheit, haben große Teile ihrer eigentlichen Bedeutung verloren. Sie existieren zwar noch als Zombies oder als blasse Beschilderungen von Identitäten, und gerade weil sie nur noch als Zombies existieren, werden sie zuweilen sogar noch verbissener verteidigt als früher. Daran aber, dass ihre Zukunft nicht eben rosig ist, ändert das nichts. Warum ist die Zukunft von links und rechts nicht eben rosig? Eine Ursache liegt in der Herkunft des politischen Spektrums, das sie begrenzten. Beide Pole waren Reaktionen auf die mit der Aufklärung verbundenen Ideen des Humanismus, des Kapitalismus und der Marktwirtschaft, des Parlamentarismus und der Demokratie, des Fortschrittsdenkens und des Vertrauens in die Lern- und Entwicklungsfähigkeit des Menschen. Man könnte auch sagen, links und rechts waren zwar unterschiedliche Planeten, aber sie kreisten immerhin um dieselbe Sonne. Doch gerade dieses Zentralgestirn der Moderne, der Bezugspunkt Mensch, verliert heute in großen Teilen der Bevölkerung, aber auch in der intellektuellen Debatte, an Strahl und Anziehungskraft. Statt Vertrauen und Zuversicht regieren Skepsis und Misstrauen. Statt Humanismus Misanthropie. Statt Freiheit Verbotshysterie. In seiner modernen Selbstwahrnehmung gestaltet der Mensch nicht mehr, er richtet nur noch Dinge an. Und er ist auch nicht mehr das, was er macht, sondern das, was er durchmacht. Misanthropie ist eine wichtige Ingredienz des heutigen Zeitgeists. Und dieser Zeitgeist treibt in den Ruinen aller politischer Lager sein Unwesen und ebnet die letzten noch bestehenden inhaltlichen wie stilistischen Unterschiede langsam ein. Was bleibt, ist das Gefühl der Überforderung und der Angst. Angst schert sich nicht um politische Vorzeichen. Was für das sich als links und progressiv verstehende politische Spektrum die Angst vor der Klimaerwärmung oder dem Anstieg des Meeresspiegels ist, das ist für konservative, rechtsliberale und selbsterklärte Abendlandverteidiger die Angst vor dem Anschwellen der Flüchtlingsströme. Die Reaktionen sind in ihrer Art nahezu identisch. Panik und Angst fressen nicht nur die Seele, sondern auch den Verstand. Es geht also nicht nur dem limbischen System an den Kragen. Der heute dominante Ismus beginnt weder mit sozial noch mit liberal oder mit konservat, sondern er schmückt sich mit einem Anti, mit einer antipolitischen Vorsilbe. Alarm. Der Alarmismus schert sich einen Dreck um alte politische Lagergrenzen. Egal um welches Thema es geht, er findet überall Anknüpfungspunkte. Und das mehr als genug. Wer heute nicht dazu tendiert, vom Schlimmsten auszugehen, läuft Gefahr, als verantwortungsloser Leugner verschrien oder verlacht zu werden. In nahezu allen halbwegs kontroversen Fragen werden heute Andersdenkende als Leugner bezeichnet. Egal, ob es um Artensterben, Asyl, Biotechnologie, Holocaust, Islamisierung, Kernkraft, Klima, Krieg der Kulturen, Kriminalität, Umweltzerstörung, Rassismus, Religion oder um die Wirtschaftskrise geht. Allen anderen, die vermeiden wollen, an den Pranger gestellt zu werden, bedienen sich der Sprache der politischen Korrektheit. In dieser Kultur der andauernden Empörung und des permanent lauernden Shitstorms gelten ernsthafte, bedachte Debatten und Auseinandersetzungen zumeist nur als Zeitverschwendung. Als Obergrenze realistischen Handelns ist das Verhindern von Dammbrüchen festgelegt. Und das geht per Definitionem nur mit Nulltoleranz. In diesem Bestreben finden ehemalige politische Gegner einen gemeinsamen Stil sowie einen neuen gemeinsamen Ort, die politische Mitte. Hier laufen die Überbleibsel alter und gescheiterter Ideologien zusammen. Sie machen diese Mitte zu einem Ort des menschlichen Scheiterns, zum Friedhof der Politik. Diese Friedhofsstimmung ist der Kern des modernen misanthropischen Dogmas, dem auch die Opferkultur und die Misstrauenskultur entspringen. In diesem Denken gilt der Mensch als Problem und nicht als die Lösung. Das auf dem humanistischen Menschenbild fußende politische Spektrum ist verrottet. Es wird nicht gelingen, den Wertekanon der Aufklärung entlang alter Trennungslinien wiederherzustellen. Es gilt also ganz neu nachzudenken und anzusetzen, um Bündnispartner im Ringen um neu zu definierende Ziele zu finden. Dabei ist das Problem nicht, dass man auf der politischen Ebene keine punktuellen Bündnispartner finden könnte. Im Gegenteil, hier bieten sich die kuriosesten Zweckbündnisse an. Die Herausforderung wird aber darin bestehen, ein tragfähiges Menschenbild zu entwickeln, das den nivellierenden Einflüssen von Misanthropie, Zynismus und Alarmismus widerstehen kann. Das ist der Grund, warum es mich nicht interessiert, ob sich jemand reaktionär oder libertär, links oder rechts nennt. Mich interessiert, was jemand konkret denkt, wie schlüssig seine konkreten Sichtweisen sind und wie weit sich jemand von dem humanistischen Denken entfernt hat und an welchen Stellen er es beibehalten konnte. Mich interessiert, wie robust sich jemand dem heutigen Zeitgeist der Misanthropie entgegenstellen kann, wie weit jemand in der Lage ist, dem Menschen und seinen Fähigkeiten auch im 21. Jahrhundert Vertrauen entgegenzubringen. Vertrauen, ohne das eine freie Gesellschaft nicht denkbar ist. Der heutige Zeitgeist ist geprägt durch eine sich immer weiter ausbreitende Misstrauenskultur. Und die Sprache dieser Kultur ist die der Political Correctness. Das zeigt sich beispielsweise daran, wie die Gesellschaft heute auf sehr selbstbewusste und erfolgreiche Menschen reagiert. Natürlich werden diese auch weiterhin von vielen geachtet, bewundert und auch beneidet, aber sie werden eben auch verstärkt hinterfragt, mit dem Ziel, sie zu demontieren. Sehr deutlich wird dieser Impuls des Demontierens und Einebnens in einem so profanen Bereich wie dem Leistungssport. Gebannt und fasziniert schaut die Welt regelmäßig auf den Jamaikaner Usain Bolt und erwartet von ihm Höchstleistung. Erfüllt er diese Erwartung, beginnt beinahe reflexartig der Misstrauensfilm im Kopf zu laufen. Plötzlich mutiert Bolts eben noch erwarteter Erfolg zu einem Indiz dafür, dass irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Ambitionierten Menschen schlägt oft diese Art von Misstrauen entgegen. Sie gelten als egozentrisch, eingebildet, unsozial, als gierig, erfolgs- und karrieresüchtig, als einfältig und manipulierbar, als gnaden- und rücksichtslos. Kurz gesagt, ihnen werden all die Eigenschaften zugeschrieben, die heute als gestrig gelten. Ein weiteres Beispiel für die fast schon in Fleisch und Blut übergegangene Misanthropie ist die gesellschaftliche Reaktion darauf, wenn sich irgendwo auf der Welt eine Katastrophe ereignet. Sofort wird nach der menschlichen Verantwortung gefahndet. Und lässt sich eine solche nicht einmal unter größten Anstrengungen konstruieren, etwa bei Wirbelstürmen, Erdbeben oder Vulkanausbrüchen, so verweist man gerne auf die alternative Allround-Weisheit. Die Natur rächt sich. Das pauschale moralische Verurteilen und symbolische Bestrafen des Menschen steht hoch im Kurs. Schließlich ist die Feststellung, dass wir alle irgendwie schuldig sind, mehrheitsfähig, auch ohne präzisiert zu werden. Dass dieses misanthropische Sentiment den Misanthropen selbst mit einbezieht, stellt für den kein Problem dar. Ein Misanthrop weiß, dass er selbst keinen Deut besser ist. Und das macht es ihm sogar möglich, sich trotz aller Misanthropie für die Gesellschaft einzusetzen, was er auch sehr gerne tut. So wird beispielsweise das Engagement gegen Entwicklung, Erprobung und Einsatz moderner Biotechnologien mit durchaus menschlich anmutenden Motiven begründet und widerspricht diesen Motiven doch im Kern. Denn was gibt es Typischeres für den Homo sapiens als seinen Forscherinstinkt und das Streben nach Erkenntnis und Verbesserung seiner Lebensumstände? Ein weiteres Beispiel für das Nebeneinander von Engagement und Misanthropie ist, dass aus dem berechtigten Wunsch, Kinder zu schützen, entstehende Misstrauen gegenüber fremden Erwachsenen und insbesondere gegenüber Männern, die ohne entsprechende Begleitung einem Spielplatz zu nahe kommen. Probieren Sie es aus. Der immer wieder von deutschen Politikern geforderte Erziehungsführerschein bedient beide Gefühlslagen. Die Zuneigung zu Kindern auf Basis der Annahme, dass Erwachsenen grundsätzlich nicht zu trauen ist. Je nachdem, welches Themenfeld man betrachtet, ist der misanthropische Zeitgeist unterschiedlich und auch unterschiedlich gut verhüllt. In der Politik der globalen Armutsbekämpfung zeigt es sich etwa in der Standardformulierung, man wolle dem Bevölkerungswachstum entgegenwirken. Und wieder begegnet uns die politische Korrektheit. Denn eigentlich lautet das Motto, wir helfen euch, damit ihr zukünftig nicht mehr so zahlreich seid. Und damit ihr nicht auf die Idee kommt, zu uns zu kommen. Nicht viel anders sieht es aus, wenn es um das Überwinden kriegerischer Auseinandersetzungen geht. Hier fällt auf, dass der demokratische Grundsatz, Menschen über ihre Zukunft selbst entscheiden zu lassen, fast immer ignoriert wird. Die langfristige Entmündigung ganzer Bevölkerungen wird mit dem Argument gerechtfertigt, dass sich die Leute dort ohne eine wohlmeinende Fremdherrschaft sofort gegenseitig an die Gurgel sprengen, sie also gewissermaßen kulturell bedingt zu einem eigenständigen Leben in Frieden und Freiheit nicht in der Lage sind. Die Lage auf dem Balkan ist beispielhaft dafür. Im Namen der Friedenssicherung unterhält die internationale Gemeinschaft, in dem Fall ist es die Europäische Union, dort seit vielen Jahren politische Entitäten, die eher Protektoraten als souveränen demokratischen Staaten ähneln und die keinerlei Hoffnung bieten, dass sich diese Situation irgendwann zum Positiven wendet. Das Themenfeld der internationalen Beziehungen hat sich für das beseelte Miteinander von Hilfsreflex und ethisch-moralischer Geringschätzung der Hilfsbedürftigen einen eigenen Begriff kredenzt. Der Humanitarismus hat mit Humanismus nur am Rande zu tun. Humanitarismus beschreibt die Gesinnung und die Selbstwahrnehmung des Helfenden. Demgegenüber stellt der Humanismus den Hilfsbedürftigen moralisch auf dieselbe Stufe wie den Helfenden. Das humanistische Denken im humanitär beflaggten außenpolitischen Handeln kaum eine Rolle spielt, offenbaren die desaströsen Ergebnisse westlicher Außenpolitik seit den 1990er Jahren. Wie in der internationalen Friedenspolitik, so hat auch in der heimischen Verbotspolitik der misanthropische Zeitgeist hinter der Fassade des Schützenwollens genügend Raum, um sich auszutoben. Wir leben scheinbar in einer Gesellschaft von Schützlingen. Frauen, Kinder, Nichtraucher, orientierungsbedürftige Wähler und Nichtwähler, Veganer, Modernisierungsverlierer, Spaziergänger und andere verführbare Kleingeister bevölkern das Land und rufen um Hilfe. Und bekommen sie. Nur leider stillt diese Hilfe keinen Bedarf, sondern sie verstärkt das Gefühl der Unselbstständigkeit sowie die Unfähigkeit, Dinge beim Namen zu nennen. Wohin wir auch schauen, wir begegnen dem politisch korrekten und misanthropischen Grundrauschen immer wieder. Und mehr noch, es ist zur Leitmelodie unserer Welt aufgestiegen. Misstrauen gegenüber der Politik, Misstrauen gegenüber den Wissenschaften, der Technologie, gegenüber der Wirtschaft, gegenüber nahezu allen Institutionen und Verbänden, gegenüber Fremden, gegenüber Nachbarn, gegenüber Partnern, gegenüber Menschen im Allgemeinen und auch gegenüber der eigenen Person. Und wer das nicht ähnlich fühlt, gilt heute als Sonderling. Verstehen Sie mich nicht falsch. Selbstverständlich sind Skepsis, Ungläubigkeit und gesundes Misstrauen Grundeigenschaften aufgeklärter Menschen. Doch wenn nicht parallel dazu die Fähigkeit trainiert wird, Vertrauen und eigene Überzeugung zu entwickeln, verlieren Skepsis und Misstrauen ihren gesunden Einfluss. Und sie beginnen, ähnlich schädlich zu wirken wie Blauäugigkeit und Naivität. Misstrauen gegenüber allem und jedem führt letztlich in die Isolation und zur Apathie, denn sie untergräbt systematisch die Vorstellung, als Individuum ein selbstbestimmter und aktiver Teil von etwas Größerem zu sein. Begriffe wie Gemeinschaft oder gar Menschheit tauchen in positiver und unverdächtiger Verwendung heute kaum noch auf. Zwar wird es niemals gelingen, dem Menschen seine soziale Ausrichtung gänzlich abzutrainieren, aber dennoch ist die heutige Sozialität durch eine hohe Dosis an Zynismus und Misanthropie getrübt. Besonders deutlich wird das, wenn man die modernen Formen gesellschaftlichen Engagements und Protests einmal genauer beachtet. Und viele Menschen engagieren sich heute lieber im Namen des Planeten und der Natur, im Namen unentdeckter Spezies, im Namen ungeborener Generationen oder für das Wetter im Jahr 2050, als für konkrete menschliche Belange. Und je höher die misanthropische Dosis, desto stärker kann sich dieses Engagement auch direkt gegen Menschen und Gesellschaft richten. Die fließenden Übergänge, etwa zwischen Tierfreunden, Tierversuchsgegnern und radikalen Tierrechtsaktivisten, offenbaren die Abstufungen, die möglich sind. Ähnliche Übergänge finden sich in nahezu allen Bereichen, in denen heute Engagement gezeigt wird. Im Umwelt- und Klimaschutz, in der Gleichberechtigungspolitik, im Ringen um eine Lösung der Flüchtlingskrise oder in Protesten gegen die unterschiedlichen Folgen der Globalisierung. Dies ist meiner Meinung nach eine weitere zentrale Eigenheit des heutigen Zeitgeists. Politische Radikalität im Denken und Handeln ist zumeist an eine hohe Konzentration misanthropischer Grundannahmen gekoppelt. Das liegt daran, dass heute Gesellschaftskritik kaum noch an konkreten Strukturen und Prinzipien des gesellschaftlichen Funktionierens, sondern zumeist an der angenommenen grundsätzlichen Schlechtigkeit des Menschen festgemacht wird. Kritik nimmt daher immer häufiger die Form einer antipolitischen und damit auch antidemokratischen Zivilisationskritik, oder man könnte es auch noch passender formulieren, sie mutiert zur Menschenkritik. Es mag paradox klingen, aber diese sich so radikal gebende Menschenkritik hat in vielen Bereichen einen sehr stabilisierenden Einfluss auf die soziale und politische Ordnung. Denn sie mündet ja gerade nicht in der Vorstellung oder in der Forderung nach mehr eigenständiger Verantwortungsübernahme durch das Individuum, sondern sie gipfelt fast regelmäßig in Forderungen nach einer noch weitergehenden Regulierung unseres Lebens. Und das erklärt auch die zuweilen überraschende inhaltliche Nähe zwischen Vertretern des Staates und den Protagonisten der radikalen Menschenkritik. Wie kann man nun als Individuum aus dieser Misstrauensspirale ausbrechen? Mein Vorschlag wäre, stellen Sie sich dem misanthropischen Zeitgeist entgegen. Je öfter Sie selbst eine Kerbe in seine aalglatte Oberfläche schlagen, desto sichtbarer und angreifbarer wird er. Das mag, ein solches Handeln mag nicht nur eventuell politisch unkorrekt sein, es muss es sein. Wenn wir davon ausgehen, dass die Misstrauenskultur heute ein Grundübel und politische Korrektheit die Sprache der Misanthropie ist, dann müssen wir diesem Klarheit und Vertrauen eben entgegensetzen. Nicht blind, sondern gezielt. Ich muss versuchen, für mich eine Kultur des Vertrauens zu entwickeln, die möglichst auch auf andere Menschen ausstrahlt und ansteckend wirkt. Damit ist kein Kuschelliberalismus gemeint. Wir sollen uns nicht alle lieb haben, auch wenn der Herr Lindhoff vorhin von der Vermehrung liberalen Denkens gesprochen hat. Darum geht es hier nicht. Wir müssen uns nicht alle lieb haben, Gottes Willen. Aber wir sollten uns schleunigst auf ein paar gemeinsame Grundwerte verständigen, auf deren Basis wir uns vertrauen und auch gegenseitig zur Verantwortung ziehen können. Und für diese gilt es zu kämpfen. Der Kampf gegen den islamistischen Terror ist gerade in dieser Hinsicht eine ernste Prüfung. Diese parasitäre Ideologie zieht ihre Stärke einzig aus unserer Schwäche, aus unseren Selbstzweifeln, aus unserem Misstrauen gegenüber uns selbst und aus unserer Unfähigkeit, unsere Werte offensiv zu vertreten und zu verteidigen. Denn anstatt angesichts dieser Barbarei ein Feuerwerk der Aufklärung und des Humanismus abzubrennen, zeigt die Gesellschaft einerseits ängstlich auf Flüchtlinge und zerbricht sich andererseits den Kopf darüber, ob die französische Hymne vielleicht zu grausam ist, ob wir zu viele Waffen im Schrank lagern oder ob es nicht generell unsere eigene Grausamkeit ist, die den Terror verursacht. Also wir selbst an allem schuld sind. Schuld sind wir nicht am Terror. Schuld sind wir nur, wenn er gewinnt. Insofern sind für mich auch nicht die Flüchtlinge das Problem, sondern die Feiglinge. Vertrauen in andere Menschen ist ohne Vertrauen in sich selbst nicht zu haben. Beides kann nur gleichzeitig entwickelt werden. Ein offener und vertrauensvoller Umgang mit Menschen scheint mir der beste Weg zu sein, um sich aus der ach so bequemen Misanthropie herauszuarbeiten. Die Samen einer neuen Vertrauenskultur und Selbstvertrauenskultur kann jeder säen, indem er sich und sein Umfeld kontinuierlich darin bestärkt, eben nicht in die Passivrolle des Opfers zu verfallen, sondern Entscheidungen selbst zu verantworten und seine eigenen Vorstellungen und Werte offensiv zu vertreten. Den eigenen Freiraum kann man nur verteidigen, wenn man die Freiheit anderer verteidigt. Ein weiterer Schritt heraus aus der Opferrolle besteht daher darin, andere Menschen dazu zu ermuntern, durch eigenes wie auch gemeinschaftliches Handeln individuelle Stärke und gemeinschaftliche Robustheit zurückzugewinnen. Das Spannende daran ist zu beobachten, wie schnell diese Samen keimen, sobald Menschen erkennen, wie gut es ihnen tut, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen und dies auch anderen zuzutrauen. Es gibt keine effektivere Waffe gegen die Kultur des Misstrauens und gegen den Hass auf alles Moderne und Menschliche, als das Pflegen einer eigenen ansteckenden und robusten Vertrauens- und Selbstvertrauenskultur, für die es sich zu kämpfen lohnt. Vielen Dank.